Moin und hallo, willkommen beim Podcast der Baumhausbande. Ich bin's Lisa und heute sprechen wir über zwei richtig coole und auch witzige Bücher mit ganz vielen Bildern, Comics, Drachen und einem Ungeheuer. Vielleicht kennt ihr ja schon die Drachenschule. Hier gibt es jetzt einen neuen Band namens Feuerschattens erster Reiter. Davon hört ihr auch später eine Hörprobe. Den Anfang macht aber Ungeheuer lieb von Sonja Kalblinger mit lustigen Bildern von der Anton. In dem Buch geht's um Wissenschaftsnerd Ludwig, der mal wieder von Klassenfiesling Egon in eine Mülltonne gesteckt wird und dort eine ziemlich krasse Entdeckung macht. Denn Ludwig ist nicht allein. In der Mülltonne ist ein Ungeheuer. Es hat grüne Augen, lila Fell und ist ganz schön hungrig. Und wie die beiden aufeinandertreffen, das hört ihr jetzt. Willkommen in der Mülltonne. Mann, oh Mann, es ist nicht zu glauben, was Menschen alles in die Restmülltonne werfen. Glühbirnen, Batterien und sogar ein halbes Kinderfahrrad. Hier in Grünstadt sollten sich die Menschen jedenfalls dringend mit dem Thema Mülltrennung beschäftigen. Die Tonnen hinter Schmidtkes Süßigkeiten in der Josefstraße sind jedenfalls eine einzige Katastrophe, sage ich in meinen kleinen Rekorder, den ich immer mit mir herumtrage. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Einstein immer ein Notizbuch dabei hatte und alles, was ihm spannend vorkam, notiert hat. Und ich mache das genauso. Nur eben, angepasst an die heutige moderne Zeit, mit meinem kleinen Rekorder. Warum ich das so genau weiß? Weil ich in der Restmülltonne von Schmidtkes Süßigkeiten sitze. Ja, richtig gehört. Zum Glück hat Egon, der Junge aus meiner Klasse, der mich hier reingesteckt hat, die Tonne nicht ganz zugemacht. So kann ich nicht nur riechen, sondern auch sehen, was hier rumliegt. Jetzt stecke ich den Rekorder in die Jackentasche und sehe mich um. Abgesehen vom Müll und Gestank ist es hier drin eigentlich ganz gemütlich. Es ist ruhig und trotz der Hitze gibt's nur ganz wenig Fliegen. Oder sonstiges Ungeziefer. Oder... Moment mal. Was war das? Ich erstarre. Hat der Müll sich plötzlich bewegt? In meinem Hirn rattert es. Das war keine Fliege. Das war ein ausgewachsenes Tier, das sich hier mit mir in der Tonne befindet. Vermutlich eine Ratte. Oder noch schlimmer, ein Eichhörnchen. Angst vor Ratten habe ich keine. Immerhin will ich, Ludwig Hammermann, später einmal Wissenschaftler werden. Und da darf man sich nicht vor Ratten fürchten, auch wenn ich strikt gegen Tierversuche bin. Ganz anders sieht es allerdings mit Eichhörnchen aus. Die kleinen Nager finde ich wirklich gruselig. Was verstecken Eichhörnchen noch in ihren Backen hinter all den Nüssen? Hallo, ist da jemand? Frage ich also in die dunkle Mülltonne hinein. Keine Antwort. Ich bin aber auch dämlich. Als Wissenschaftler und zweifacher Gewinner des Jugendforscht-Kinderpreises der Grundschule Grünstadt sollte man eigentlich wissen, dass Eichhörnchen nicht reden können. Dafür höre ich jetzt wieder ein Rascheln. Kurzerhand öffne ich den Mülltonnendeckel noch ein Stück. Helles Licht flutet die Tonne. Dann ein lautes Schmatzen irgendwo unter dem Kinderfahrrad. Können Eichhörnchen schmatzen? Mist, ich habe keine Ahnung. Wie gern hätte ich jetzt mein Naturentdecker-Tierlexikon bei mir. Da drin würde ich die Antwort finden. Und dann höre ich schließlich ein lautes, langgezogenes Hunger. Was zur... Plötzlich sitze ich aufrecht in der Mülltonne und stoße mit dem Kopf unter den Deckel. Die Brille verrutscht auf meiner Nase. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Das ist viel gruseliger als vorhin, als Egon mich hier reingesteckt hat. Habe ich richtig gehört?
Hunger!
Schon wieder. Und dann sehe ich es. Die Glühbirne kullert zur Seite und mitten aus dem Müll taucht ein lilafarbenes, pummeliges Etwas auf. Es hat glühende Augen und beachte mich es gar nicht. Seelenruhig verspeist es etwas, das aussieht wie eine leere Gummibärchentüte.
Jam,
sagt das Wesen und leckt sich mit einer pinkfarbenen Zunge über die Lippen. Wer bist du? Sage ich fassungslos. Oder eher, was bist du? Mit mir in der Mülltonne sitzt ein, wie mir meine wissenschaftlichen Antennen verraten, schäbiger kleiner Straßenköter, dessen Fell vermutlich mit Farbe zu einem hässlichen Lilaton gefärbt wurde. Vielleicht hat er auch in Pflaumenmarmelade gebadet. Hast du tatsächlich gerade Hunger gesagt? Will ich jetzt aber doch wissen. Straßenköter können nicht sprechen. Kein Tier kann sprechen, wenn man von Papageien mal absieht. Und das hier ist bestimmt kein Papagei. Wenn, dann wäre er der hässlichste Papagei der Welt. Kurz warte ich ab. Falls das Tier doch sprechen können sollte, dann wäre das ein wissenschaftliches Großereignis, das ich unbedingt auf dem Rekorder festhalten sollte. Wenn ich dieses Wesen erforschen würde, würde ich endlich ein richtiger Wissenschaftler werden. So wie die Erwachsenen im Zentrallabor am Rande von Grünstadt. Sag es nochmal, kleiner Fratz, fordere ich ihn auf und halte ihm den Rekorder hin. Vielleicht habe ich mir die Sache mit dem Sprechen auch eingebildet. Aber der lilafarbene Straßenhund schweigt. Jetzt guckt er nicht mehr mich an, sondern das halbrostige Kinderfahrrad neben mir. Er leckt sich wieder über die Lippen, steuert mit seinen kurzen Beinchen auf das Rad zu, öffnet das Maul und dann Mampf! Mit einem Happen hat das Tier das halbe Fahrrad zerkleinert und runtergewürgt. Genüsslich kaut es vor sich hin, bis es schließlich mit einem stinkenden Riesenrülpser die Fahrradkette ausspuckt. Dann grinst es mich mit spitzen Zähnen an, als wäre das Fahrrad nur die Vorspeise gewesen. Langsam wird mir Angst und Bange.
Lass mich bloß in Ruhe!
Zische ich, halte mir die Nase zu und rappele mich auf. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich endlich Boden unter den Füßen spüre, die Klappe ganz öffne und mich mit einer ungeschickten Judo-Rolle aus der Mülltonne befreie. Mit pochendem Herzen lehne ich mich an die silberne Tonne. Was war das da drin nur für ein gefräßiger Straßenhund? Oder vielleicht doch eine streunende Katze? Aber nein, dieses Tier ist es nicht wert, dass ich es erforsche. Ein Tier mit spitzen Zähnen und einem Rülpser, der schlimmer stinkt als Eichhörnchenkacke. Ich bin Forscher und kein Löwenbändiger. Also suche ich meinen Schulranzen. Widerwillig werfe ich ihn über die Schulter und habe dabei wieder Egons Worte im Kopf. Was für einen Baby-Grundschulrucksack hast du denn? Und das mit 10 Jahren. Ob er mich wegen des Rucksacks in die Tonne gesteckt hat? Naja, ist auch egal. Aber gerade als ich losziehen will, plumpst der lilafarbene Vielfraß aus der Tonne. Ich mache einen Satz zurück. Geh bloß weg von mir, du kleines Monster, sage ich zu ihm. Ich will mich schon umdrehen und wegrennen, da merke ich, dass das kleine Ding bestimmt doppelt so groß ist wie vorhin in der Mülltonne. Wie seltsam. Ist es etwa gewachsen? Husch, weg mit dir, sage ich nochmal. Doch das kleine Wesen dackelt mir hinterher. Die Pfötchen erinnern mich an die von einem Hund. Die spitzen Zähne haben eher was von einer Schlange, während die grünen Augen an die einer Katze erinnern. Komische Mischung. Ich entscheide mich dazu, doch lieber wegzulaufen. Aber das kleine Wesen ist schnell. Abhängen? Fehlanzeige. Dabei schlage ich Haken und laufe um jede Abbiegung. Eine Straße vor unserem Haus gebe ich schließlich auf. Ich lasse die Schultern hängen und gehe vorsichtig auf die kleine Promenadenmischung zu. Was? Was willst du? Frage ich ungeduldig. Das komische Tierchen sieht sich um und entdeckt den Fahrradständer drüben vor dem Eiscafé. Halb erwarte ich, dass es gleich noch ein Fahrrad frisst. Ein absolut untypisches Verhalten für einen Hund. Doch dann stellt es sich plötzlich auf die Hinterbeine und breitet die Pfoten aus. So, als wolle es mich umarmen.
Mama,
sagt es zu mir und guckt mich aus riesigen Kulleraugen an. Diesmal habe ich mich ganz sicher nicht verhört. Klar, dass Ludwig das Monster wieder loswerden muss, aber wie? Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Buch. Die geheime Drachenschule Feuerschattens erster Reiter von Emily Sky mit Bildern von Pascal Nöldner. In dem geht es um die Anfänge der Drachenschule, als die Wolkenburg noch gar nicht existierte und sich die Menschen noch von Drachen fernhielten. Alle, bis auf Jeremias, der aus Versehen auf einen Drachen trifft und merkt, dass sie gar nicht so böse sind, wie alle behaupten.
Am Ufer des Loch Morra trafen Ulik der Tapfere und der Drache Morak schließlich aufeinander, flüsterte Pixie und machte eine dramatische Pause, bevor er weitersprach. »Morak«, rief er in die Nacht, und alle zuckten zusammen. Ein feuerspeiender Lindwurm, dessen Schuppen so hart waren, dass Schwerter daran zerbrachen, mit Fledermausflügeln so groß wie die Segel unserer Schiffe und Zähnen so lang und spitz wie unsere Dolche. Die Flammen des Lagerfeuers flackerten und beschienen die erbleichten Gesichter der Zuhörer. Ein brennendes Holzscheit knackte und Funken flogen wie ein Schwarm aufgeschreckter Glühwürmchen in den Nachthimmel über dem Niemandswald. Jeremias hauchte in seine zitternden Hände. Es war nicht etwa die Geschichte, die ihm Angst machte. Er saß nur zu weit weg vom Feuer, als dass ihn die Flammen hätten wärmen können. Und die Kälte kroch durch seine Kleidung.
»Erzähl weiter«, knurrte Marcus.
»Sehr wohl, sehr wohl«, beeilte sich Pixie zu sagen. Denn er wollte den Sohn des Clanchefs der Murrays auf keinen Fall verärgern. Jeremias ballte seine Hände mehrere Male zu Fäusten, um seine steifen Finger wieder beweglich werden zu lassen. Dann zückte er seinen Dolch, griff nach einem Stück Holz, das auf dem Boden lag, und begann daran zu schnitzen, während er dem Rest der Geschichte lauschte. Es kam, wie es kommen musste. Am Ende gelang es Ulig dem Tapferen, den Drachen zu besiegen. Pixie war kein schlechter Erzähler, aber die Geschichten waren trotzdem ermüdend, denn sie liefen immer gleich ab. Ein muskelbepackter Held traf auf einen Drachen und besiegte ihn jedes Mal mit roher Gewalt und nie mit Köpfchen. Jeremias gähnte herzhaft. Er war so sehr in seine Schnitzarbeit vertieft, dass er nicht bemerkte, wie sich Marcus heimlich von hinten anschlich. »Langweilen dich die Geschichten meiner Vorfahren etwa?« fragte er und griff mit einer schnellen Handbewegung nach dem Dolch in Jeremias Hand. »Clanlose wie du haben wohl keinen Sinn für Familie.« Jeremias sprang auf, um sich seinen Dolch zurückzuholen. Doch als Marcus seinen schweren Hammer durch die Luft sausen ließ, als wäre das Ding nicht schwerer als eine Fliegenklatsche, überlegte Jeremias es sich anders. Vor Wut schnaubend ballte er die Fäuste.
»Marcus, du bist so ein...«
Marcus grinste nur und drohte spielerisch mit seinem Hammer.
»Soll ich dich unangespitzt in den Boden rammen? Lass ihn in Ruhe, Marcus!«
Ein Mädchen hatte sich vom Feuer erhoben und trat wütend zu den beiden.
»Erstens, Jeremias gehört genauso dem McBain-Clan an, wie ich es tue. Er ist kein Clanloser. Zweitens, wir befinden uns hier im Niemandswald und du kennst die Regeln, die hier gelten. Der Niemandswald ist neutrales Gebiet, das heißt, keine Streitigkeiten zwischen den Clans.«
»Erstens, zweitens«, äffte Marcus Nia nach, und einige der anderen, die um das Feuer saßen, fingen an zu lachen. »Nia, Nia«, sinnierte Marcus kopfschüttelnd, »ist ja klar, dass du dich wieder einmischen musst.«
Er steckte den Dolch in seinen Gürtel und nickte in Jeremias Richtung.
»Lag der da etwa nicht vor 10 Wintern vor den Toren eurer Siedlung?«
»Vor 9 Wintern«, erwiderte Nia, »am selben Tag, an dem ich geboren wurde.«
9 oder 10 ist doch egal«, schnitt Marcus ihr das Wort ab.
»Interessant ist doch, dass ihn jemand ausgesetzt hat. Sicher nicht ohne Grund.«
Er schaute zu den anderen, die am Feuer saßen. Sie nickten zustimmend.
»Und wärt ihr McBains nicht so weichherzig und hättet ihn nicht bei euch aufgenommen, wäre er mit Sicherheit noch in derselben Nacht erfroren.«
Jeremias ballte erneut die Fäuste, dieses Mal vor Wut. Doch er beherrschte sich. Marcus hatte recht. Er war ein Niemand. Er durfte nur hier sein, weil Nia ihn mitnahm. Die anderen waren alles Kinder der Clanchefs oder ihrer wichtigsten Vertreter. Marcus würde eines Tages den Murray-Clan anführen und Pixie würde dann sein Barde, sein Geschichtenerzähler sein. Shay, der links neben Pixie saß, war der Sohn vom Anführer der Crawfords. Und Connor, der Junge, dem der Wolfshund zu Füßen lag, war der Sohn des Chieftains der Dunbars, der rechten Hand des Clanchefs. Und genau so war es bei den anderen auch. Sie alle hatten Familien, die in ihren jeweiligen Clans großes Ansehen genossen. Marcus breitete die Arme aus.
»Ist Jeremias nun ein McBain oder nicht?«
Die anderen am Feuer waren unsicher, was Marcus hören wollte. Pixie schüttelte zaghaft den Kopf,
Und als Marcus lächelte, stimmten auch die anderen in das Kopfschütteln mit ein.
»Blut«, rief Marcus, »das verbindet die Clanmitglieder miteinander.«
Er schritt zurück zum Feuer.
»Oder aber große Taten.«
Er sah Jeremias auffordernd an.
»Willst du dazugehören?«
Nia warf Jeremias einen warnenden Blick zu und schüttelte kaum merklich den Kopf. Doch er ignorierte sie.
»Was müsste ich denn dafür tun?« fragte er stattdessen.
Die Mutprobe. Marcus trat auf Jeremias zu und legte ihm einen Arm um die Schultern.
»Du hast Mut, das muss man dir lassen«, grinste er anerkennend und führte Jeremias von der Lichtung weg auf eine kleine Anhöhe.
»Holzköpfe«, zischte Nia, schob sich eine feuerrote Strähne hinters Ohr und eilte wie alle anderen den beiden hinterher.
»Siehst du den roten Punkt da am Waldrand? Kurz bevor sich die Nordberge erheben?« fragte Marcus, der über die Wipfel des Niemandswaldes hinweg Richtung Norden deutete. »Eine rote Insel in einem Meer aus Dunkelheit«, murmelte Pixie bedeutungsvoll.
Marcus warf ihm einen genervten Blick zu, und Pixie verstummte.
»Ein Glutnest«, zischte Marcus, »der Rastplatz eines Drachen. Dort wärmt er sich seinen Bauch. Und unter der Glut versteckt er seine Goldschätze. Gold, das er uns gestohlen hat.«
»Ich weiß, was Glutnester sind«, murmelte Jeremias.
»Dann weißt du sicher auch, dass die Drachen oft nicht länger als 1-2 Stunden pro Nacht dort ruhen. Die meiste Zeit über sind die Nester also verwaist. Lass es«, unterbrach Nia Marcus. »Glutnester sind tabu. Wir dürfen uns ihnen nicht nähern. Clangesetz. Solange wir die Drachen nicht reizen, lassen sie uns in Ruhe.«
Marcus überhörte Nias Einwand. Sein Arm lag immer noch schwer auf Jeremias Schulter.
»Ich habe mit meinem Vater gesprochen, dem Clanchef der Murrays.«
»Ich weiß, wer dein Vater ist«, murmelte Jeremias genervt.
»Wir würden dich bei den Murrays willkommen heißen, wenn du uns beweist, wie mutig du bist. Schleich dich heute Nacht zum Glutnest und bring mir zum Beweis eine Goldmünze.«
»Ganz sicher nicht«, ging Nia dazwischen.
Marcus verzog das Gesicht, grinste dann aber wieder Jeremias an.
»Auf ewig ein feiger Clanloser oder ab morgen ein Mitglied des Murray-Clans? Was ist dir lieber?«
»Jeremias ist ein McBain«, versuchte es Nia erneut.
Doch niemand achtete auf sie. Marcus ließ seinen Arm von Jeremias Schulter gleiten.
»Deine Entscheidung.«
Das war also auch die zweite Geschichte. Und ich kann euch beide nur empfehlen. Allein schon wegen der vielen bunten Bilder und der lustigen und abenteuerlichen Geschichten. Wie ihr ein eigenes Schleimmonster erschafft, erfahrt ihr übrigens auf baumhausbande.com. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.